Im Konzept Beziehung Re, dann konzentrieren wir uns ja meistens auf diese Reichen und Schönen. Also diejenigen, die kommen und beklagen diejenigen, die weggehen, aber nicht so, gucken nicht so sehr, was mit denen genau passiert. Was ist, wo, wenn dieser Kreislauf so immer einen nach dem anderen nachzieht, was ist dann mit dem Ende? Ist da irgendwas, was leer bleibt? Gibt es da irgendwelche Stellen in der Stadt, die dann ganz ausdünnen, zerfallen, wegbleiben? Gibt es die dann noch oder gibt es die heutzutage gar nicht mehr? Oder ist es sich als reiner Kreislauf vorzustellen, da wo dann die arabischen Flüchtlingsfamilien dann auch wieder wegziehen, da kommen dann wieder die ganzen Reichen?
Versuch's mal hiermit. Ja, ist so eine gute Frage. Zeigt letztendlich auch eine zentrale Schwäche von den ganzen Gentrification-Debatten und glaube auch den Forschungsansätzen, dass das nämlich letztendlich fast immer Diskussionen oder Projekte, also Studien sind, die einen sehr klaren Raumbezug haben. Ja, also Gentrification macht eigentlich keinen Sinn, wenn wir nicht über das gentrifizierte Gebiet reden und weil die ganzen Forschungsprojekte auch so sind oder die Stadtteilinitiativen, die irgendwas thematisieren, sagt man dann immer, wie hat sich Prenzlauer Berg gewandelt oder ein bestimmtes Quartier und verfolgt dann den Wandel auf Quartiersebene. Und das ist, also in dieser Perspektive ist systematisch angelegt, dass ich eigentlich die Verlierer von diesen Prozessen spätestens dann aus den Augen verliere, wenn sie da ausziehen. Ja, und ich habe versucht, mit diesem Begriff von den Umzugsketten, vielleicht kann man das mal zeigen. Das ist für Berlin mal ein bisschen sinnbildlich. Oder habe ich das überhaupt? Nee, habe ich nicht mal. Tut mir leid. Also versucht die... Ich mache das mal aus hier, das stört. Die sozusagen Gentrification aus den Diskussionen um einzelne Quartiere herauszulösen und bin auf diese Umzugsketten ja unter anderem gekommen, weil ich festgestellt habe, wir müssen eigentlich den Entwicklungsprozess in der ganzen Stadt sozusagen in den Blick nehmen. Ja, und also erst dann wird man überhaupt darauf aufmerksam, dass die vielleicht in Friedrichshain sozusagen relativ klar als Verdrängte zu Buche schlagen würden, ja, mussten da ausziehen, weil die Miete zu teuer war. Dass die woanders aber wiederum Aufwertungsprozesse ja initiieren können. Und sozusagen ganz grob gibt es das Muster, nicht nur bei Studenten-WGs, sondern bei fast allen, die aus nicht freiwilligen Gründen sich für einen Umzug entscheiden müssen, also weil es Ärger mit dem Eigentümer oder Eigentümerin gibt, weil die Miete steigt, ist die Neigung sozusagen relativ wohnortnah sozusagen in den nächsten noch bezahlbaren sozusagen Bereich einzuziehen. Ja? Und die Vorstellung sowohl für sozusagen bestimmte sozusagen ethnische Gruppen, die an soziale Netzwerke, eine ethnische Ökonomie vielleicht auch gebunden sind, kann diese Rationalität gut erklären. Ja? Also ich gucke dann, dass ich innerhalb Neuköllns oder Kreuzbergs noch eine Nische finde, wo ich es noch bezahlen kann, aber in der Nähe zu all den wichtigen Infrastrukturen, die ich brauche. Und für eine subkulturelle Szene oder Alternativszene, Studentenszene ist das so ähnlich. Ja? Also wenn die sozusagen irgendwo ausziehen müssen und nicht die allerletzten sind, dann wollen die natürlich auch da in der Nähe bleiben, wo die ganzen WGs wohnen, wo es am Wochenende immer Partys gibt und dann wollen die in der Nähe ihrer Lieblingskneipe bleiben und ziehen dann sozusagen genau bis dahin, wo es dann ein bisschen preiswerter wird, möglichst in die Nähe. Und das sozusagen bedeutet, im sozusagen langfristiger Perspektive, dass es eigentlich sozusagen nicht so eine richtige Endstation gibt. Ja? Weil wir aus den einzelnen Gebieten natürlich Verdrängungsprozesse beobachten können oder Wanderungsbewegungen, die auch unterschiedliche Rationalitäten mit sich bringen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn in Friedrichshain oder in Prenzlauer Berg die Mieten steigen, da müssen sozusagen die bisherigen Bewohner ausziehen, gibt es sozusagen zwei Muster zum Beispiel, die gar nicht in eine Richtung gehen. Ja, dann gibt es das, was ich beschrieben habe, die Studenten-WGs, die sozusagen sich nach Kreuzberg und Neukölln orientieren, weil das dieses alternative, subkulturelle Flair im Moment sozusagen am besten kompensieren kann, was die suchen oder was sie in Friedrichshain verloren haben. Wenn beispielsweise junge Familien, die schon Kinder haben, noch ein Kind bekommen und keine größere Wohnung finden und deshalb, ja, exkludierende Verdrängung, ausziehen müssen, ja, dann ziehen die zum Beispiel eher nicht nach Neukölln. Ja, also weil dieses schlechte Image der Rütli-Schule denen sozusagen immer noch im Nacken sitzt und einer wie Buschkowski, Bürgermeister, sozusagen auch immer wieder bestätigt, dass das eigentlich für Mittelschichtsfamilien kein guter Ort zum Wohnen ist, obwohl er sich die alle wünschen würde. Und die ziehen dann eher, nach Weißensee oder Pankow, also Richtung Norden, in andere Viertel. Und aus der Perspektive ist es, glaube ich, schwierig, tatsächlich so eine Endstation zu beschreiben, ja, wie du sie jetzt eingefordert hast, sondern das verstreut sich in der Stadt. Und den Trend, den es in Berlin im Moment gibt und den es, glaube ich, also in Städten wie London oder Paris noch viel sichtbarer gibt, ist, dass es ohne einen festen Ort, der Zielort ist, aber so eine Zentrumsperipherie-Streuung gibt. Ja? Also das sozusagen Konzentration von Besserverdienenden und mit verschiedenen Kapitalien ausgestatteten in den Innenstädten und eine nach irgendwelchen Mustern stattfindende Verteilung von denen, die sozusagen zu den eher Randständigen in der Gesellschaft gehören, an den Stadträndern. So, das ist so ein Trend, den man erkennen kann, aber der sozusagen über viele Zwischenstufen letztendlich funktioniert. Ich weiß nicht, ob das die Frage von dir beantworten und diese weißen Flecken, bisher keine überzeugenden Beispiele für so eine Degentrifizierung nach einer längeren Phase. Ja, dass man sagt, also vielleicht ist es so ein Kreislauf und die Aufwertungsgebiete von vor 30 Jahren, da stehen dann die Häuser wieder leer und da kann die neue Hausbesetzer-Szene rein und da ist jetzt der Freiraum für die Clubs. Das funktioniert einfach eher nicht. Ja? Und wer sich sozusagen angucken will, was aus sozusagen Gentrifizierungsgebieten der ersten Stunde wird, der muss weiter nach München-Schwabing fahren. Ja, also da sprechen die Stadtplaner inzwischen von drohenden Vergreisungsprozessen in der Nachbarschaft, weil es denen allen so gut da gefallen hat, die in den 70ern dahin gezogen sind, dass die alle da geblieben sind in ihren Eigentumswohnungen und jetzt eben sozusagen eine überdurchschnittliche Altersstruktur aufweisen und die brauchen jetzt, keine Nobel Italiener mehr, sondern eher, gute Zahnärzte oder Kardiologen oder, also das heißt, das hat auch Nachbarschaftseffekte natürlich.
Also, Mölli, ich glaube, links mit dem blauen Hemd war eine Frage zuerst.
Ja, vielleicht direkt daran anschließen, du hast ja vorhin gesprochen vom Austausch der Bevölkerung durch Gentrifizierung. Da möchte ich teilweise Fragezeichen hintersetzen. Ich denke, jetzt speziell bezogen auf diese SGB-II-Gesetzgebung haben wir auch einen Prozess, wo es Kommunen zum Teil auch oder teilweise ganz erheblich darauf ankommt, tatsächlich nur Menschen auch zu verdrängen. Es ist zwar wünschenswert, dass sie dann sagen, wir wollen gerne die Wohlhabenden als Ersatz bekommen, aber das ist denen teilweise gar nicht mal so wichtig. Ich bin also auch dabei beim runden Tisch, allerdings ohne jetzt hier das Thema Freiburg eine Stadt für alle sprengen zu wollen. Ich bin also bei einer Untergruppe, nennt sich Runder Tisch Freiburg Land, und wir beschäftigen uns mit den Verhältnissen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Und da stellen wir also fest, dass es da zum Beispiel ganz erheblich darum geht, tatsächlich für den Landkreis die Offenen einfach aus dem Landkreis loszuwerden. Und sich damit auch die Statistik sauber zu halten. Dann also auch zu sagen, Problem der Langzeitarbeitslosigkeit haben wir bei uns im Landkreis nicht. Und du hast das ja in deinen Studien für die linke Bundestagsfraktion da auch zum Teil recht gut dargestellt. Also das lässt sich jetzt auch nicht so sagen, dass also grundsätzlich die Landkreise so verfahren. Es kommt immer auf die politischen Strukturen an. Ob es einer Kommune, also einem Landkreis, einem Stadtkreis gelingt, diese Prozesse so einzuleiten. Also wenn ich lese hier, was du damals festgestellt hast, in Dresden waren 29,5% der Bedarfsgemeinschaften betroffen von Aufforderungen, die Wohnkosten zu senken. Also auch eine Kommune, die eben diesen Verdrängungsprozess einfach mal startet wir wollen die Leute einfach loswerden. Und da stellt sich dann eben auch die Frage, was wird aus den Menschen, wo bleiben die? Also das finde ich jetzt auch ein ganz erschreckender Prozess.
Ja, finde ich, also sozusagen ganz wichtigen Punkt. Und bin mir, glaube ich, auch sicher, dass wir sozusagen nicht alle Schweinereien, die in den Städten passieren, in so ein Gentrification-Modell einbinden sollten. Also, das habe ich versucht zu erklären, dass das sinnvoll ist, in den Fällen, wo das tatsächlich stattfindet, das auch so zu benennen und sozusagen als Ausgangspunkt auch von politischen Überlegungen und Forderungen zu benutzen. Und sozusagen finde aber jeden Gedanken wichtig, der sagt, daneben gibt es auch noch andere Ausgrenzungsmechanismen, die diesen, weiß nicht, das Recht auf Stadt für alle grundsätzlich in Frage stellen, die gar nichts mit Gentrification zu tun haben. Ja? Und wir könnten sicher auch über, weiß nicht, Diskriminierung von sozusagen Haushalten oder Mietsuchenden mit ausländischen Namen sozusagen, ja? Das, was auch nicht immer in den Rationalitäten von Mietsteigerung und in Wertsetzung zu fassen sind und die einfach benachteiligt werden bei der Wohnungsvergabe. Also das heißt, das ist sind, glaube ich, wichtige Punkte, die in so einem, also für Initiativen, die sagen, wir wollen hier ein Recht auf Stadt einfordern oder eine Stadt für alle, die unbedingt dazugehören. Ja? Und da wäre es sicher interessant herauszukriegen, du hast ja die Studie noch angesprochen, die sozusagen kein festes Muster kriegen, was tatsächlich Motive und Konstellationen sind, ja? dass sich Landkreise oder auch Stadtkommunen für so einen ganz harten Kurs, ja, der Ausgrenzung entscheiden. Und es gibt ja tatsächlich ganz, ganz skurrile Sachen. Ich habe ja eine Weile in Frankfurt am Main gearbeitet. Die bauen seit Ewigkeiten sozusagen, haben die Mittel für den sozialen Wohnungsbau gekürzt und haben aber eine immer länger werdende Liste von Leuten, die Ansprüche darauf haben, darunter auch viele Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften. Und die sind jetzt auf die tolle Idee gekommen mit dem Argument, dass da der Grund und Boden billiger ist, mit ihren städtischen Mitteln der Stadt Frankfurt in Offenbach die Sozialwohnung zu bauen, ja? Um dann sozusagen Frankfurter Arbeitslose nach Offenbach zu bringen, hat der Bürgermeister da natürlich gesagt, also das geht ja gar nicht, wir haben ja schon 17% und jetzt sollen wir noch von euch welche dazu kriegen. Und also wo es sozusagen ähnliche Prozesse gibt, also die schon darauf deuten, dass es Politiken gibt, die das Problem von Arbeitslosigkeit offensichtlich als sozusagen nicht Kampf gegen Armut und Arbeitslosigkeit, sondern als Kampf gegen Arme und Arbeitslose verstehen. Und das ist sicher was wir in vielen Städten beobachten und wo es auch wichtig ist, und, weiß nicht, also da zu intervenieren und das, weiß nicht, einzufordern, so eine Praktiken zu lassen oder zu unterstellen, also einzustellen.
Was die Motivation ist, ist natürlich ganz klar. Wie gesagt, die eigene Statistik sauber halten. Also man kann sich darstellen, Landkreis Breisgau, Hochschwarzwald, wie gesagt, die haben keine Langzeitarbeitslosigkeit. Ja, prima, wenn man die Leute also eben tatsächlich aus dem Landkreis verdrängt. Gibt auch wenige Ausnahmen, ist das kein Problem. Und man wird natürlich eben die Kosten, die ja die Kommune hat, für die Kosten der Unterkunft, die wird man los. Also es ist einfach, die Motivation liegt auf der Hand, für die jeweilige Kommune zu sagen,
mit den Betroffenen. Weiß ich nicht genau. Das ist auch niemand?
So eine Vergleiche kenne ich nicht. Also ich glaube, das gibt vielleicht eine ganz, ganz hübsche Story. Es gibt einen sozusagen mit sozusagen auffallend kritischen Gestus agierenden Geografen in der internationalen Gentrification-Debatte, also der Tom Slater, der großartige Studien und Texte macht. Und der erzählt immer, dass er irgendwann in New York, wo er lange Zeit gearbeitet hat, von so einem Nachbarschaftsverein sozusagen eingeladen war. Und die, also weiß nicht, da seine Vorträge gehalten hat, wahrscheinlich so ähnlich wie ich jetzt, und dann irgendwie großherzig angeboten hat, also wenn ihr Hilfe irgendwie von der Uni braucht oder mein Wissen für eure Aktivitäten benutzen wollt, dann sagt einfach Bescheid, kann ich alles machen und ich stehe auf eurer Seite. Und dann haben die sich gemeldet und haben gesagt, ja, rechne uns mal aus, wie viele Leute hier in den letzten 5 Jahren tatsächlich verdrängt wurden. Weil das ist das, was wir für unsere politische Argumentation am dringendsten brauchen. Weil immer, wenn wir sagen, es gibt Verdrängung, kommt irgendein Stadtpolitiker, kommt irgendein Stadtrat, kommt irgendein Planer und sagt, ja, es gibt ja in allen Städten Umzugsbewegungen und es gibt tausende Gründe, warum Leute wegziehen und vielleicht wollten die alle ins Grüne ziehen oder vielleicht sind die wegen, also sind die alle weggezogen, weil die plötzlich Jobs hatten. Ja, also die sind sozusagen Erfolgswegzüge und gar keine Verdrängten. Ja, und die haben gesagt, also aus der Perspektive ist es uns wichtig, wenn ihr euch als Soziologen und Geografen und Geografinnen da einmischen wollt, dann gebt uns das Zahlenmaterial, mit dem wir politisch agieren können. Und das hat bei dem, also bei Tom Slater sozusagen so einen großen Denkprozess in Gang gesetzt und hat sich seitdem, also hat er erstmal 2 Texte geschrieben, wo er festgestellt hat, dass es so einen Missing Link in der Gentrification-Forschung gibt. Also dass wir zwar immer sagen, Verdrängung ist zentral, aber eigentlich wissen wir gar nicht, wie die zu messen ist. Und seitdem, das hat er dann veröffentlicht, und seitdem ist er aber auch wirklich sozusagen in so eine Debatte und eine Überlegung eingebunden, wie das aussehen kann. Und da steht im Moment sozusagen nicht im Vordergrund, das irgendwie quantifizierbar zu vergleichen zwischen Städten, sondern es geht eher darum, zu sagen, kann ich Zahlenmaterial liefern, die Art und Weise der Verdrängung in bestimmten sozusagen Stadtentwicklungs Phasen und über bestimmte Zeiträume sozusagen überzeugend darstellen kann. Ja? Also, oder ist sozusagen das mit der Verdrängung nur so ein Mythos, den wir irgendwie vor uns hertragen, den wir theoretisch, so wie ich das heute auch gemacht habe, sozusagen ableiten und darstellen? Ja? Oder können wir das an irgendeiner Stelle auch mit sozusagen Zahlen, Methoden, Messmodellen belegen? Und da gibt es, weiß nicht, inzwischen eine Vielzahl von Versuchen, das zu machen, also teilweise mit sozusagen besonderen Auswertungen von statistischen Daten, teilweise mit tatsächlich irgendwie Befragungen von Umgezogenen nach ihren Motiven und Gründen, warum sie ausgezogen sind, und auch immer abhängig davon, sozusagen, weiß nicht, was dir für sozusagen Ressourcen für so eine Forschung zur Verfügung stehen. Ja? Also wenn ich sage, ich will alle befragen, die in den letzten 10 Jahren irgendwo ausgezogen sind, dann sozusagen bräuchte ich ein sehr, sehr großes Forschungsprojekt, und das hätte wahrscheinlich sozusagen auch wenig tolle Erkenntnisse, also wenn man herauskriegt, es gab durchaus verschiedene Gründe. So, also, aber im Kern geht es immer darum zu sagen, wir haben diese Kriterien, was ist Gentrification, Verdrängung ist da konstitutiv dafür, und dann geht es darum zu sagen, kann ich das irgendwie belegen, nachweisen, argumentieren, dass das, was ich hier beobachtet habe, in den letzten 10, 15 Jahren eine Verdrängung gewesen ist.
Was hast du jetzt gemeint mit der Endstation, was ich genannt habe, Endstation, dass es eher so ein bisschen die Beobachtung Richtung Außenbezirke gibt, sozusagen. Gibt es in eurer Forschung auch den Zusammenhang zur Obdachlosigkeit, oder habt ihr dazu auch irgendwelche, ich sag mal, es gibt ein ganz interessantes Beispiel, das ist mir mal im von Beruf Sozialarbeiter, und da komme ich dann auch manchmal auf lustige Statistiken in irgendwelchen Fortbildungen oder so. Als die 2006 diese krassen Verschärfungen für unter 25-Jährige eingeführt haben, ich dann auf so einer Konferenz, wie auch immer, da habe ich nämlich die Zahl mal gesehen, den Anstieg der Obdachlosen unter 25-Jährigen ab 2006 in Freiburg ist extrem, extrem gestiegen, wirklich. Und es gibt ja schon Zahlenmaterial. Habt ihr da zu, oder weißt du, zur Obdachlosigkeit, das Zusammenhang gentrifizieren? Darauf läuft es irgendwann, vielleicht erst in 20 Jahren, aber irgendwann wird es darauf hinaus.
Aber ist glaube ich, also schon in der vorletzten Frage so ein bisschen beantwortet, das ist die Blindheit für gesamtstädtische Effekte, die Gentrification-Forschung mit sich bringt. Ja, dass im Prinzip dieses Quartier beobachtet wird und man feststellt, was da passiert. Und weiß nicht, da gibt es jetzt, glaube ich, aus Seattle gab es letztens eine Studie, die Obdachlosigkeit und Gentrification thematisiert hat, aber ganz anders als du jetzt das beschrieben hast, sondern da ging es darum, dass sozusagen die Gentry-Feier, die in ihre Eigentumswohnung gezogen sind, plötzlich fanden, dass man die Grünflächen in der Stadt viel, viel besser nutzen kann, als sie jetzt genutzt sind, und haben dann in so einem partizipativen Stadtplanungsprozess irgendwie, weiß ich, Seattle Parks für das nächste Jahrhundert oder für das 21. Jahrhundert irgendwie mitgemacht und haben da tolle Sachen geplant, also mit Wasserläufen und mit super Öko-Schnickschnack-Nutzung, und haben dann, als sie alles fertig geplant, festgestellt, dass das, was sie jetzt schön geplant hatten, die Rückzugsräume von Obdachlosen in Seattle waren. Und haben so, aber ich will sozusagen nur andeuten, also aus einer Gentrifizierungsforschungsperspektive sozusagen gucke ich eigentlich immer eher darauf, was passiert in dem Gebiet, was machen die neuen Gruppen, und dann läuft es eigentlich immer eher darauf hinaus, dass man sozusagen Randgruppen oder Obdachlose oder andere, die sozusagen, weiß ich, tagsüber öffentliche Räume dauerhaft benutzen oder eine gewisse Sesshaftigkeit in öffentlichen Räumen haben, dass das sozusagen eigentlich eher beobachte, wie die aus diesen Gebieten rausgedrängt werden. Ob die Zahl insgesamt steigt, ist eine total spannende Frage, kenne ich aber noch keine Studie, aber ich kenne noch nicht alles, was dazu gemacht wird, aber von denen, die ich kenne, gibt es nichts.
Was ich bei deinem Vortrag auch ganz interessant fand, wo du aufgezeigt hast, den Wandel in der Eigentümerstruktur des Wohnraums, bezog sich natürlich auch hauptsächlich auf Mietwohnungen. Das hast du auch gesagt, dass früher gab es also auch kleinere Eigentümer. Was für mich aber eben auch typisch ist für die neue Zeit, auch wenn es jetzt Erfahrung nicht so ganz zum Thema passt, auch die Eigentümerstruktur, was den eigengenutzten Wohnraum angeht, da bricht ja auch eine Tradition völlig weg. Eben auch durch die Entwicklung dieser finanzkapitalistisch getriebenen Wirtschaft. Wer kann es sich schon leisten, tatsächlich ein Häusle zu bauen? Innerstädtische Eigentumswohnungen sind für einen Normalverdiener sowieso nicht mehr bezahlbar. Aber wer kann sich auch leisten, sowas ans Bein zu binden, wenn also tatsächlich der Arbeitsplatz eben im besten Fall innerhalb von ein paar Monaten irgendwo anders hingeht? Im Normalfall verlierst du den Arbeitsplatz. Dann war dieses westdeutsche Häuslebauermodell doch so, dass man den Leuten gesagt hat, warum zahlt ihr euch dumm und dämlich an der Miete? Ihr könnt im Prinzip mit der gleichen Rate monatlich euch Eigentum bilden. Da haben wir wiederum die SGB-II-Gesetzgebung, die das völlig weggehauen hat, weil es ja heißt, angemessene Miete bekommst du bezahlt vom Amt, aber Eigentumsbildung bezahlt dir das Amt nicht. Das heißt, wenn du also sowas angefangen hast, dir als Eigentum zu bilden, innerhalb von einem Jahr ist es weg. Die hauen dir die Füße unter Boden weg. Und das hat natürlich jetzt auch diese Eigentümerstruktur völlig verändert. Das muss man als gesamtgesellschaftliche Entwicklung, denke ich, auch immer wieder einbringen und immer wieder sagen, in der allgemeinen Diskussion, was hier eigentlich weggebrochen ist. Und was ich auch interessant fand, du hast ja am Anfang den Vergleich zu den 1980er Jahren viel gezogen, interessanterweise immer zu den Verhältnissen in Westdeutschland in den 1980er Jahren. Und die Frage, wie konnte es zu dieser Entwicklung kommen? Das ist natürlich so, wie allgemein in dieser kapitalistischen Wirtschaft, wie allgemein in der Entwicklung unseres Sozialwesens. In den 1980er Jahren standen wir hier im Westen unter Druck, zu beweisen, dass wir doch irgendwo das bessere System sind gegenüber euch, dass also solche Typen wie ein Herr von Schnitzler nicht recht haben. Diese Rechtfertigung, die ist weggefallen. Also wie Blüm so schön sagt, nach 1900, selbst Blüm nun einsieht, nach 1990 meint man, können die Mäuse jetzt auf den Tisch tanzen. Das heißt, diese ganze Rechtfertigung eines doch irgendwo sozialen Marktwirtschaftssystems ist natürlich völlig weggefallen. Und damit sind sämtliche Schamgrenzen gefallen.
Ich kann vielleicht, also wenn also diese globale Einordnung, ja, kann man so sehen, aber es hat es ja auch außerhalb von Westdeutschland sozusagen den Siegeszug des Neoliberalismus gegeben.
Der,
ja, also hat vielleicht so sagt uns was über die Zeiträume aus. Was ich bei den Eigentümerstrukturen spannend finde, also das sind interessante Beobachtungen. Und auf der anderen Seite gibt es ja gerade in vielen Städten einen sozusagen Trend schon, dass die die Quote von selbstnutzenden Eigentümern sozusagen Stück für Stück ansteigt. Ja? Obwohl du ja jetzt beschrieben hast, dass das eigentlich sozusagen für einen Teil der klassischen Eigenheimbauerinnen gar nicht mehr so attraktiv ist. Und das wiederum, da hat mich die Schader-Stiftung mit so einer Studie über Baugruppen in der Bundesrepublik, weiß nicht, wer das kennt, die haben irgendwie, weiß nicht, aus dutzenden Städten da irgendwie schöne Bilder gebracht. Freiburg war da ganz weit vorne, was die Quote von Baugruppenaktivitäten angeht, ich glaube sozusagen kurz vor oder hinter Tübingen, wo es auch so ist. Und in Hamburg gab es auch ganz viele Baugruppen. Und ich hatte mir da mal sozusagen den Spaß gemacht, sozusagen die Städte mit den meisten, größten Anteilen von Baugruppen und die 5 oder 6 habe ich mir genommen und die Städte mit den wenigsten Baugruppen zu nehmen und mir den Wohnungsmarkt dazu zu nehmen und habe dann sozusagen also relativ deutlich vor Augen geführt bekommen, okay, viele Baugruppen gibt es da, wo es sehr, sehr hohe Mieten gibt. Und das ist eine Entwicklung, die wir jetzt in Berlin, wo es ja lange Zeit tatsächlich im Bundesvergleich sozusagen sehr preiswerte Mietgelegenheiten fast überall gab, sozusagen sehen, dass sozusagen die Neigung, Eigentum zu bilden, mit sozusagen deutlich steigenden Mietkosten für sozusagen eine immer größere Gruppe von Leuten, die irgendwie Geld oder also gutes Einkommen haben oder ein Vermögen erben können, plötzlich eine ökonomische Alternative ist, die man abwägt. Ja? Also dass genau diese Argumentation, sei doch nicht blöd und zahl das Geld irgendwie über die Jahre für deinen Vermieter, da hätte man also bis vor 5 Jahren in Berlin sagen können, also sei doch nicht blöd und kauf dir eine Eigentumswohnung, also die so und so viel mal teurer ist als wenn ich hier alle Mietpreise irgendwie mein Leben lang abzahle. Ja? Und diese Relation, die verschiebt sich deutlich und glaube, dass wir da auch diesen Druck haben, dass das gerade für eine eigentlich Klientel oder Milieus, die sozusagen lange Zeit sozusagen klassische Mietwohner waren, ja, die auch flexible Lebensläufe und berufliche Flexibilität relativ groß geschrieben haben, dass die aus so einer Überlegung heraus dann sozusagen auch in Eigentumsmodelle, ja, sei es Baugruppen oder in eigentumsorientierten Genossenschaftsmodellen einsteigen und somit letztendlich auch sozusagen eine individuelle Lösung, ja, für sich aus einer gesamtstädtischen oder gesamtgesellschaftlichen Wohnungskrise ziehen. Ja? Also das können natürlich nur die machen, die sozusagen, also wenn man nicht beim Mietshäuser-Syndikat irgendwie die Freunde anbetteln kann, dann brauchst du ja irgendwie ein relativ hohes Einkommen oder irgendwie so eine Erbschaft.
Wir haben eine ganz andere Liga als die Häuslebauer aus den 60er, 70er, 80er.
Ja, genau. Ich wollte nur die andere Seite dazu liefern noch.
Also wenn man hier das Viertel zieht, dann ist es ja eigentlich auch eben mit dem sozialen Distinktionsgewinn verbunden. Der Effekt von Gentrifizierung ist dann eigentlich Homogenität. Meine Frage, wie fühlen sich die Leute denn dann eigentlich am Prenzlauer Berg? Also wenn alle quasi in gleichen Saft schnurren, ist das eine Form von Lebensqualität?
Ja. Also die empfinden das zumindest so. Also das zeigen Umfragen. Also ich gab letztens von irgendeiner Immobilienfirma irgendwie Wohnzufriedenheiten in verschiedenen Quartieren, wo ich nicht genau weiß, also ob das repräsentativ und wirklich sinnvoll gestellt war. Aber die haben mit großem Abstand gezeigt, dass Bewohner vom Prenzlauer Berg die zufriedensten also Bewohner in Berlin sind oder Bewohnerinnen. Und glaube, dass, aber da werden wir morgen in deinem Beitrag, also von Susanne sozusagen, glaube ich, ausführlicher sprechen, also was eigentlich, also es geht, glaube ich, nicht mal mehr nur um diese soziale Distinktion, dass ich wohne jetzt hier an einer besseren Adresse, sondern das sind zum Teil ja auch sozusagen Bewältigungsstrategien von gesamtgesellschaftlichen Risiken, ja, die ja auch immer konstatiert werden, wo ich sage, dann ziehe ich mich aber in meine sozial homogene Enklave zurück, hier kann ich mich darauf verlassen und hier kann ich irgendwie ohne Sorgen, weil ich irgendwie so einen flexiblen Job habe, meine Kinder auch bei der Nachbarin abgeben und weiß, die Kinder gucken auch dort kein RTL 2, sondern machen irgendwie ein pädagogisch wertvolles Spiel mit den Holzklötzen. So, also das sind ja, Naja, aber das sind doch Sicherheiten, die in Moabit oder Neukölln oder in Wilhelmsburg Mittelschichtshaushalte jetzt nicht unbedingt erwarten können, ja?
Und trinken nur Bionade, keine.
Genau. Aber das, denke ich, ist echt für morgen, also genau das, vielleicht kann man schon so überleiten zu den anderen tollen Themen, die kommen, damit wir hier nicht alle Fragen für morgen schon wegnehmen.
Ich würde vielleicht auch mal eine Frage stellen. Was ist denn mit den, es gibt ja in Deutschland auch Regionen, die jetzt nicht so prosperieren. Also Freiburg ist eine der teuersten Städte. Es gibt München und noch ein paar andere, die ganz top sind, aber es gibt sicher auch welche, denen es ganz schlecht geht. Offenbach zum Beispiel, ja, das weiß ich ganz gut. Finden da eigentlich auch Gentrifizierungsprozesse statt?
Ich glaube, also da tatsächlich eher klassisch in diesen Insellösung, wie wir das sozusagen aus den Studien der 80er Jahre kennen. Offenbach, weiß nicht, da wird, glaube ich, gerade auch was am Hafen irgendwie neu gebaut mit so großer Kulturnutzung und großen öffentlichen Investitionen. Da ist also richtig das Stadtprogramm zum Beispiel zu sagen, Offenbach hat einfach dieses schäbige Image als irgendwie Arbeiterstadt im Rückraum von Frankfurt und das wollen wir verändern. Also das ist jetzt offizielle Stadtpolitik und dann hat man sich ein Viertel rausgesucht, wo das stattfinden soll oder weiß nicht, in einer sozusagen Stadt wie Hanau, weiß nicht, wer Hanau in Hessen kennt, also sozusagen auch nicht gerade so eine richtige Boom sozusagen Stadt, also die, weiß nicht, der Einzelhandel da konkurriert seit Jahren mit den Einzugsbereichen des Einzelhandels von Aschaffenburg, also so zu erden, also das ist sozusagen keine Weltstadt. Und da hat man mit einem sozusagen großartig angelegten Planungsverfahren, weil die Stadt kein Geld hat, also weil die gerade nicht prosperiert und kein Geld hat, hat die mehrere Hektar in der Innenstadt, also die gesamte Innenstadt an einen Investor verkauft und hat denen ein paar Auflagen mit auf den Weg gegeben, hat gesagt, also da soll irgendwie das Struwwelpeter-Kindermuseum hin und ihr sollt eine öffentliche Bibliothek da bauen. Ansonsten könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja? Und das ist ein Gebiet, da gibt es sozusagen jetzt irgendwie so ein als niedrig qualifiziertes Gewerbe bezeichnet wird. Die werden da alle weg müssen, wenn es umgebaut wird. Es gibt eine alte soziale Wohnungsbausiedlung aus den 50er Jahren in der französischen Allee, wo sozusagen etwa 50 überwiegend betagte Mieterinnen zu sehr günstigen Preisen leben. Ja, da werden die Häuser abgerissen, weil und dann hat man ein bisschen Protest gehabt, jetzt werden die Häuser nicht abgerissen, sondern nur modernisiert. Das ist aber aus der Perspektive von den Bewohnerinnen völlig egal, weil beides bedeutet, dass sie rausziehen müssen. Also das heißt also, und niemand würde jetzt sagen, also ganz, ganz Hanau wird sozusagen jetzt irgendwie zur Gentrytown in irgendwas, ja, aber sozusagen kleinräumig findet sowas durchaus statt. Also das ist kein Widerspruch und selbst in weiß nicht, hat man mal gesagt hier, Mietermärkte in Ostdeutschland, in schrumpfenden Städten, Leipzig irgendwie so, dieses Ideal, wo du mit deinem Vermieter bei der Wohnungsbesichtigung verhandelst, ob er mit der Miete nicht runtergehen will, damit du da einziehst. Ja, also das kriegen immer, wenn Studenten nach Leipzig gekommen sind, wurde immer gesagt, hier, schlag nicht das erste Angebot ein, sondern hier muss man verhandeln und der geht auch runter, weil die wollen ja die Wohnung vermieten. So, also weiß nicht, ob das in Freiburg schon mal jemand versucht hat.
In der Wohnung. Die würden uns auslachen.
Ja, so. Und selbst da gibt es aber in bestimmten Quartieren, also die, weiß nicht, aufgrund von ganz besonderen Lagequalitäten sozusagen für bestimmte Milieus eine offensichtlich größere Bedeutung haben als der Rest der Stadt, sozusagen Aufwertungstendenzen mit Umwandlungen, Eigentumswohnungen im Waldstraßenviertel. Also ich glaube, dass es dort tatsächlich eher als, weiß nicht, so Inselperspektive zu sehen ist und nicht eben diesen Mainstream, den ich jetzt für die sozusagen großen, eher boomenden Städte beschrieben habe, aber dass es als Problem dort gar nicht vorkommt, ist, also würde ich für ein Gerücht halten.
Ja, aber es wäre ja jetzt, das Hanau-Beispiel wäre ja eher so Finanzkapital auch, dass praktisch sich da auch einen großen Batzen einfach der Stadt rausschneidet.
Ja, ja, aber also ich hatte ja vorhin sozusagen also groß aufgerufen zu sagen, also wenn wir von Gentrifizierung, Gentrification sprechen, dann müssen wir uns eigentlich davon verabschieden, sozusagen von irgendwie dieser kulturellen, symbolischen Aufwertung, die dann sich in immobilienwirtschaftlichen Wertsteigerungen niederschlägt. Also das gibt es wohl auch in einigen Städten, aber das ist nicht sozusagen der Kernprozess, den man da im Auge halten sollte.
Wenn jetzt zum Beispiel der Bürgermeister daran interessiert ist, dass seine Stadt sich gentrifiziert, wie kann man sich denn die Zusammenarbeit mit den Bauherren vorstellen? Also sagt man dann in dem Fall, jetzt mit dem Musik hier, mit Musik, Massenet, plus da ein paar, ein bisschen, sagen wir das Wort, Architektoren,
Architekten, ne?
Also ein bisschen neumodische Architektur dahinzustellen und dir dann ein bisschen Geld zu verdienen? Oder also wie kann man sich das vorstellen, da diese Zusammenarbeit? Habe ich das verständlich ausgedrückt?
Ja. Ich glaube, ich fange mal anders an. Wenn man sich vorstellt, dass in der Stadt irgendwas umgebaut wird, investiert wird, dass ein Haus entsteht, dann weiß eigentlich, weiß nicht, könnten jetzt auch hier Helmer oder so erzählen, also die ja auch sozusagen Häuser erwerben und kaufen, das ist ja was unglaublich sozusagen komplex ist. Also du brauchst irgendwie Architekten, die da nochmal raufgucken, du brauchst den Statiker, du brauchst letztendlich irgendwie jemanden, der mit kalkulierbaren Preisen Bauarbeiten da durchführt, also die Bauwirtschaft im weitesten Sinne. Du brauchst irgendwie, bei euch ist immer die GLS-Bank, du brauchst jemanden, der es finanziert, du brauchst ein Amt, was eine Genehmigung schafft, ja, und das heißt, dass, also Immobilienwirtschaft ist ein hochgradig abstimmungs- und kommunikationsgetragener Prozess, ja, also wo ich gar nicht einfach sagen kann, ich als Eigentümer will das jetzt und dann wird das gemacht, sondern das geht nur, wenn ich schaffe, mit anderen Bündnisse einzugehen, ja, die mich dabei unterstützen, und die haben in der Regel ein eigenes Interesse, also die Bank zum Beispiel hat ein Interesse, dass ihr Geld irgendwie da sich vermehren kann oder dass ich ihm dann später die Zinsen zahle, und das Amt hat ein Interesse, dass der Baunutzungs- oder die Flächennutzungsplan oder die Bauordnung hier eingehalten wird, die Stadt hat vielleicht ein Interesse zu sagen, ich will hier neuen Wohnungsbau für bestimmte Schichten, und man kann das so ein bisschen als so eine Art Koalition ansehen, von sehr verschiedenen, also von Bauwirtschaft bis hin zu sozusagen zur Stadtregierung, die sich sozusagen gegenseitig behindern können in dem, ob sich Immobilienverwertung und Investition lohnt, die aber auch sozusagen günstige Rahmenbedingungen dafür schaffen können. Und günstige Rahmenbedingungen ist zum Beispiel, dass es wenig Auflagen gibt, dass ich irgendwie als Stadt signalisiere, ich habe hier zwar einen Flächennutzungsplan, aber wenn ihr einen besonderen Plan habt, könnt ihr auch an uns herantreten. Ja, also das heißt kommunikative Planung. Also das wird jetzt sozusagen überall großgeschrieben in den Planungsprozessen. Ja? Irgendwie, also statt irgendwelchen städtebaulichen Auflagen und Geboten gibt es eigentlich irgendwie das neue Zaubermittel ist der städtebauliche Vertrag, der mit den Eigentümern und einzelnen Amtspersonen sozusagen ausgehandelt wird, ja? Wo man sagen kann, kriege ich hier nicht noch eine Geschossfläche mehr mit dazu, ich kriege dafür 3 Bäume irgendwie im Stadtwald hingestellt, oder ich mache dafür 3 Parkplätze in einer anderen Siedlung, weniger oder mehr. Also das heißt, das sind so richtig sozusagen Dealereien, und Stadtverwaltungen haben die Möglichkeit, sozusagen sich politisch dafür zu entscheiden, ob ich sowas will, ja, und zum Beispiel mein Amt anhalte, zu sagen, also macht das möglichst investorenfreundlich, wir wollen nämlich wachsen, wir wollen, dass die nicht abspringen, und es gibt insgesamt, glaube ich, in den allermeisten Städten im Moment so eine Situation, dass das sozusagen Schlimmste, was Politikern passieren kann und Verwaltung, dass irgendwann in der Zeitung steht, sie wären investitionsfeindlich. Ja, also sozusagen aus dieser ganzen Konkurrenz- und Wachstumslogik gibt es eigentlich nichts Schlimmeres als den Vorwurf, irgendeine Partei, irgendeine Regierung hätte in ihrer Legislaturperiode Investoren abgeschreckt. Ja, und aus der Perspektive haben die in der Regel, die glauben ja auch selber daran, dass es diese irgendwie Wohlstandssickereffekte gibt, wenn wir insgesamt wachsen, dann geht es uns allen gut. Ich habe irgendwie in Berlin gerade einen regierenden Bürgermeister, der mehrfach in Interviews, also das war sozusagen kein Versprecher, erklärt hat, irgendwie die steigenden Mieten sind gut, weil dadurch die Einkommen steigen. Und das, also ich habe es, also wir hatten es bisher sozusagen immer andersrum erklärt und haben gesagt, also in den Städten, wo es höhere Einkommen gibt, da zahlen die Leute auch mehr Mieten. Aber so, aber also das heißt, das ist eine weit verbreitete Überzeugung bei sozusagen politischen Mandatsträgerinnen, Mandatsträgern, und das setzen die dann um. Und das sind zum Teil sind aber auch, weiß nicht, also können es Förderprogramme sein auf Bundes- und Landesebene, können es irgendwelche Steuerbegünstigungen sein. Ja, also Stadterneuerung in Ostberlin ist mit sozusagen 100%igen Steuerabschreibungsmöglichkeiten aller Investitionen in den ersten 8 Jahren nach der Investition begünstigt worden. Ja? Das, also ich hätte da nichts von gehabt, aber diejenigen, die Einkommen versteuern müssen, für die war das ein total lukratives Angebot. Also das heißt, also gibt es unglaublich viele Steuerungsmöglichkeiten und die kann man, weiß nicht, so einzeln durchgehen. Wenn man das sehr systematisch machen will, dann würde ich vorschlagen, dass man sagt, wir haben im Prinzip 3 große Steuerungsmedien, Recht, Geld und Eigentum, mit denen Stadtverwaltungen oder Ämter hantieren. Also entweder sie geben Geld aus oder begünstigen Investitionen durch Steuererleichterung oder auch durch Hochsetzen von Steuern. Kann man vielleicht irgendwas abbremsen, wenn ich sage, also hier so Grundstückserwerbsteuern heißt das so. Wenn ich vielleicht die sozusagen kann ich ja als Kommune festlegen, wenn ich diese ganz wahnsinnig hoch ansetzen würde, dann würde sich im Vergleich zu anderen Städten der Grundstückskauf in meiner Stadt nicht lohnen und dann würde ich möglicherweise bestimmte Eigentümer, die renditeorientiert sind, extrem abschrecken. Ja, könnte ich machen, aber würde ich mir den Vorwurf einhandeln, schreckst ja die Eigentümer ab, die hier bauen wollen. Also ist das überhaupt noch vom Grundgesetz gesichert? Und so? Also aber so, und also das heißt, also gibt dieses Geld, es gibt das Recht, Baurecht, Mietrecht, Städtebaurecht, ja, was ich umsetzen kann, mache ich Milieuschutzsatzung, Sanierungsgebiete, wie werden die ausgeschrieben, mit welchen, weiß nicht, habe ich eine Zweckentfremdungsverbotsverordnung in meiner Stadt oder nicht, ja, also damit kann ich Einfluss nehmen. Und das Dritte ist, glaube ich, der Umgang mit den eigenen Grundstücken und Wohnungsbeständen, ja, also bewirtschafte ich so, wie es jetzt hier von der öffentlichen Wohnungsbau, wie heißt, Woba? Stadtbau, die sozusagen sich jetzt irgendwie bei den Freiburgerinnen rächen, die damals gegen den Verkauf gestimmt haben und zeigen, dass es noch viel schlimmer gibt als sozusagen der Verkauf an die angebliche Heuschrecke, dass sie selber auch die Mieten steigen können und sich ganz ökonomisch verhalten können. Also im Prinzip sozusagen, also drehen die ja den Spieß um und sagen, also irgendwann werdet ihr froh sein, wenn wir die Grundstücke verkaufen. Ne? Also das ist so, also könnte sein. So. Und das andere Bereich in diesem Eigentumselement ist, gibt es gerade städtische Grundstücke und an wen verkaufe ich die? Ja, verkaufe ich die überhaupt oder sage ich, ich vergebe die nur zu einem langfristigen Pachtverhältnis und setze auch Bedingungen daran, zum Beispiel 20% sozialer Wohnungsbau für alle, die sich für dieses Grundstück, was der Stadt gehört, interessieren. Also das sind sozusagen Möglichkeiten und glaube, dass es hilfreich ist, wenn man diese 3 Geld, Recht, Eigentum sozusagen für eine Stadt so als Folie nimmt und dann jeweils überlegt, okay, was ist denn in den letzten 6 oder 10 Jahren passiert worden? Ja, also haben die früher sozusagen andere Rechte, Gebote, Verordnungen gehabt? Haben die früher andere Programme gehabt, mit denen sie irgendwas finanziert haben? Hat sich das innerhalb der Programme irgendwie verschoben? Also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Raster, um zu sagen, also unterstützen die eigentlich so eine Inwertsetzungsstrategien eher? Oder gibt es auch Städte, in denen es Instrumente gibt, wo man sagt, hier, das sind mal Strategien, die tatsächlich dafür geeignet sind, langfristig preiswerte Mietwohnungen zu erweitern, zu erhalten? Ja? Also so es ist ja denkbar, dass es so eine Instrumente gibt.
Ja, ich habe keine Frage. Ich wollte noch ein lokales Beispiel bringen für diese kommunikative Stadtplanung. Und zwar eben, dass das auch von der anderen Seite durchaus als Instrument eingesetzt wird, von der anderen Seite, von den Investoren. Also es gibt da einen Herrn, der war hier schon mal auf dem Grundstück Anfang der 90er Jahre, wie wir hier das uns gekrallt haben. Angefangen haben, illegal Altlastensanierung zu machen. Dann stand er mit den anderen Leuten von der Stadt da vorne und dann haben sie Eintritt begehrt, weil das ja ihr Gebäude war und sie sind nicht reingekommen. Der Herr heißt Schröder-Klings, da gibt es so ein schönes Bild. Sein Kollege hat wutentbrannt die Erklärung, die der Jürgen Feldmeier verlesen hat, dann auf uns geworfen, hat die zusammengeknüllt. Und dieser eine Herr Schröder-Klings, der stand dabei, der war damals der Referent des Oberbürgermeisters Böhme, persönlicher Referent für die Stadtentwicklungsgeschichten, war vorher Chef des Rechtsamts und davor Richter am Verwaltungsgericht. Und dieser Mann kennt sich sehr gut mit Baurechtssachen aus. Er hat weiter Karriere gemacht. Nachdem hier der Baubürgermeister abgeschafft wurde, der Herr Schmelers oder wegen Unfähigkeit nicht weiter nominiert wurde, war der Baubürgermeister Referent des Oberbürgermeisters. Er war der heimliche Baubürgermeister. Jetzt gibt es ja einen neuen Bürgermeister und der Herr Schröder-Klings ist einige Jahre vor der Pensionierung und der wird sich jetzt beurlauben lassen für, bis zu seiner Pensionierung und wird einen Beraterjob ausüben. Es steht da wohl so drin, dass er also mal die Freiburger Stadtbau beraten wird und andere städtische Unternehmen, wobei natürlich die Frage auftaucht, wieso kann er da nicht das als Beamter machen oder was haben die für einen Beratungsbedarf? Und es gibt natürlich die begründete Vermutung, das kann er nicht belegen, dass er andere Firmen beraten wird, zum Beispiel die er im Laufe seiner vielen Jahre in ihrer Tätigkeit kennengelernt hat. Die Firma Urmüs, die könnte man nennen, vielleicht auch andere. Ich kann das nicht genau belegen. Und es ist aber nur eine Namensgleichheit. Es ist zufällig, der heißt Schröder. Klingt so ähnlich wie so Gerhard Schröder, der ist dann bei Gazprom gelandet. Also solche Karrieren gibt es auch. Ich wollte es nur jetzt mal ein lokales Beispiel bringen, wie kommunikative Stadtplanung eben durchaus eben von verschiedenen Seiten aus betrieben werden kann.